Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die parlamentarische Untersuchung des gescheiterten Drohnenprojekts Eurohawk hat einen Höhepunkt erreicht, mit der abschließenden Anhörung von Verteidigungsminister de Maizière. Fast einen ganzen Tag lang musste der CDU-Politiker den Abgeordneten im Ausschuss Rede und Antwort stehen. Es ging um seine Entscheidung, das Projekt abzubrechen und um die Informationspolitik. Die Regierungsparteien sehen de Maizière voll entlastet. Die Opposition spricht dagegen weiter von mangelnder Verantwortung und fehlender Glaubwürdigkeit.
Mehr als 7 ermüdende Stunden hatte die Befragung im Untersuchungsausschuss gedauert. Danach gab sich Thomas de Maizière vor der Presse zwar zufrieden, aber auch betont zurückhaltend.
Ich bin davon überzeugt, dass ich heute alle Irritationen und Missverständnisse ausräumen konnte. Das war mir wichtig.
Gleich am Anfang seiner Vernehmung hatte der Minister Fehler eingeräumt. Seine frühere Aussage, erst am 13. Mai von dem Problem des Eurohawk erfahren zu haben, sei missverständlich gewesen. Und im Rückblick hätte er aktiver nachhaken müssen. Im Übrigen aber seien alle wesentlichen Fehlentscheidungen schon vor seiner Amtszeit getroffen worden. Die Koalitionszeit im Ausschuss lobt ihren Minister.
Der Minister hat sich wacker geschlagen. Die Zeugen bis gestern haben den Minister entlastet. Die Opposition hat sich wirklich heute versucht, am Minister abzuarbeiten, aber er hat gut geantwortet.
Die Opposition hält dagegen am Vorwurf der Lüge fest und fällt ein vernichtendes Urteil.
Der Minister hat sich weiter in Widersprüche verwickelt am heutigen Tag. Sein Vertrauen, die Glaubwürdigkeit sind irreparabel beschädigt.
Er hat entweder heute nicht die Wahrheit gesagt oder er ist wirklich Mr. Ahnungslos.
Ich finde es eigentlich richtig schäbig, alle Fehler wahlweise auf die eigenen Untergebenen oder auf seine Vorgänger zu schieben. Ein Minister, der nicht selbst Verantwortung übernimmt und zu Fehlern steht, der sollte seinen Job aufgeben.
Trotzdem verließ der Minister am Abend den Untersuchungsausschuss mit der Gewissheit, dass seine Verteidigungslinie im Großen und Ganzen gehalten hat.
Zum Auftritt des Ministers vor dem Untersuchungsausschuss jetzt direkt aus Berlin, Reinhard Becker.
Geburtsfehler und lösbare Probleme, das waren die Schlüsselbegriffe heute im Untersuchungsausschuss. Damit verteidigte Thomas de Maizière die Pannen beim Drohnenprojekt Eurohawk. Aber auch nach mehr als 7 Stunden Befragung war der Erkenntnisgewinn gering. Was vom Minister zugegeben wurde, sind Kommunikationsfehler, unklare Angaben. Gelogen habe er nicht und zurücktreten wird er auch nicht, das war schon vorher klar. Die Bewertungen hinterher prägte der Wahlkampf. Für die Opposition hat de Maizière gelogen, muss zurücktreten. Für die Regierungsparteien ist er weiterhin glaubwürdig. Ob es bei solch unterschiedlichen Positionen zu einem gemeinsamen Abschlussbericht kommt, ist fraglich. Was bleibt? Minister de Maizière gilt hier in Berlin politisch als beschädigt, auch in den eigenen Reihen. Zu deutlich hat der Ausschuss die Probleme in seinem Ministerium aufgezeigt. Zurück zu Thorsten Schröder.
Mehr zum gescheiterten Drohnenprojekt und den Aufklärungsversuchen der Politik finden Sie im Internet auf tagesschau.de. Siemens hat einen neuen Vorstandschef. Der bisherige Finanzvorstand Joe Kaeser rückt zum 1. August an die Konzernspitze und löst Peter Löscher ab. Das beschloss der Aufsichtsrat heute einstimmig. Löscher war nach einer Reihe von Misserfolgen unter Druck geraten. Kaeser betonte nach seiner Ernennung, Siemens sei kein Sanierungsfall. Der Konzern habe sich aber zuletzt zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
Er ist die neue Nummer 1. Joe Kaeser gilt für Siemens-Kenner als Idealbesetzung. Er arbeitet dort seit über 30 Jahren, kennt die vielschichtigen Strukturen. Doch sein Weg an die Spitze war holprig. Der Rückzug von Peter Löscher schien für einen Weltkonzern dieser Größenordnung äußerst ungeordnet.
Ich weiß natürlich, dass die jüngsten Umstände meine Aufgabe nicht unbedingt einfacher machen. Dass hohe Ansprüche an mich gestellt werden, vielleicht ein bisschen höher als in einem eher geordneten, langfristig geplanten Übergang.
Nun kann sich der neue Chef den alten Problemen widmen, wie etwa den Lieferschwierigkeiten bei ICE-Zügen oder der Anbindung von Windrädern in der Nordsee. Keine leichte Aufgabe, denn Kaeser hat als aktueller Finanzvorstand die Firmenstrategie mitgeprägt.
Siemens hat dramatisch in den einzelnen Sparten verloren. Nur eine von vier Sparten schreibt derzeit noch schwarze Zahlen. Das ist in der derzeitigen Weltwirtschaftslage nicht vollkommen irritierend und nicht ungewöhnlich. Aber da muss natürlich alles auf den Prüfstand. Ein Weiter-so verbietet sich und verbieten die Zahlen.
Der Streit um den Vorstandsvorsitzenden ist beendet. Nun könnte es beim Aufsichtsratschef weitergehen. Gerhard Komme steht wegen seines Umgangs mit der Personalie Löscher stark in der Kritik. Viele fordern bereits seinen Rücktritt.
Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern EADS wird umgebaut und umbenannt. Künftig werde er wie seine erfolgreichste Sparte heißen, die Flugzeugproduktion Airbus, teilte Konzernchef Enders heute mit. Außerdem werden die Bereiche Wehrtechnik und Raumfahrt zusammengelegt. Beide Sparten schwächeln, weil viele Staaten sparen und weniger Aufträge vergeben. Ob und wie viele Arbeitsplätze durch die Zusammenlegung eingespart werden sollen, ließ Enders offen. Ägypten steht vor einer neuen Machtprobe zwischen der Übergangsregierung und den Anhängern des gestürzten Präsidenten Mursi. Deren Protestcamps in Kairo sollen geräumt werden. Die Islamisten hatten die beiden Lager nach dem Sturz Mursis Anfang Juli errichtet. In einer Erklärung der Behörden heißt es nun, sie seien eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Zuletzt waren Sicherheitskräfte am Wochenende gewaltsam gegen Mursi-Anhänger in den Camps vorgegangen. Dabei waren mindestens 80 Menschen getötet worden.
Im Irak sind bei einer Serie von Anschlägen mindestens 11 Menschen getötet worden, mehrere wurden verletzt. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich gestern Abend in Bagdad in die Luft, als schiitische Gläubige eine Moschee verließen. Dabei starben 7 Menschen. Bei einem Anschlag auf eine sunnitische Moschee im Nordosten des Landes wurden 4 Menschen getötet. Der Gewalt im Irak sind seit Monatsbeginn etwa 700 Menschen zum Opfer gefallen.
Die Bürger im südostafrikanischen Krisenland Simbabwe waren heute zu Wahlen aufgerufen. Dabei stehen sich, wie in den Jahren zuvor, 2 politische Lager gegenüber. Das von Robert Mugabe, dem mit 89 Jahren ältesten Präsidenten des Kontinents, und das von Morgan Tsvangirai, dem Regierungschef. Dessen Anhänger befürchten Manipulationen und Betrug. Nach den Wahlen vor 5 Jahren war Simbabwe monatelang von Gewalt erschüttert worden.
Dass dies eine Entscheidungswahl würde, lange schon zeichnete sich das ab. Seit dem Morgen standen die Simbabwer deshalb in der Schlange vor den Wahllokalen. Hoffnung und Frustration, beides verbinden sie mit diesem Wahlgang. Wir sind nicht gezwungen worden, hier anzustehen, sagt er. Wir sind hier, das zu wählen, was wir wollen. Viele trauen ihm den Wechsel zu, Morgan Tsvangirai. Zum 3. Mal fordert er den Amtsinhaber Mugabe heraus. 2-mal unterlag er, 2-mal sollen die Wahlen manipuliert worden sein. Werden Sie gewinnen, wird er gefragt. Ich dachte nicht, dass es eine Frage des Obs ist. Es geht um das Wann, sagt er selbstbewusst. Er ist der Amtsinhaber Robert Mugabe. Und er will eine weitere Amtszeit. Nach 33 Jahren an der Macht versteht er sich als Vater der Nation. Er war es aber auch, der durch die Enteignung weißer Farmer das Land an den Rand des wirtschaftlichen Ruins führte. Enteignungen, die er heute noch einmal verteidigt. Die Rohstoffe gehören uns, sagt er im Tumult der Presse. Zimperlich war er nie, auch wenn es darum geht, Wahlen zu gewinnen. Diese geheimen Aufnahmen einer Nichtregierungsorganisation legen nahe, dass die Wählerlisten erneut manipuliert wurden. Tausendfach tauchen sogenannte Geisterwähler auf, Menschen, die längst tot sind. Zum Wahltag selber waren keine unabhängigen Beobachter aus dem Westen zugelassen. Größere Zwischenfälle scheint es aber nicht gegeben zu haben.
Das heißt aber noch lange nicht, dass das Wahlergebnis nachträglich nicht manipuliert werden könnte, wie beim letzten Mal vor 5 Jahren. Immerhin, gestern hat Mugabe angekündigt, den Wählerwillen zu akzeptieren. Viele hoffen jetzt, dass das kein Lippenbekenntnis ist.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli leicht gestiegen. Als Grund nannte die Bundesagentur für Arbeit unter anderem, dass sich viele Jugendliche nach der Ausbildung vorübergehend arbeitslos meldeten. Die Bundesregierung sieht trotz Sommerflaute weiter viele positive Signale. Insgesamt waren im Juli 2.914.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 49.000 mehr als im Vormonat und 38.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote stieg leicht auf 6,8%. Viele Gaskunden können nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs auf Rückzahlungen hoffen. Verbraucherschützer hatten gegen intransparente Preisänderungsklauseln in Sonderverträgen des Essener Energiekonzerns RWE geklagt und haben Recht bekommen. Kunden mit entsprechenden Verträgen können nun Widerspruch einlegen und Geld zurückverlangen. Die Entscheidung gilt rückwirkend für 3 Jahre.
Heinz und Elke Linnebank sind Gaskunden wie fast 11 Millionen Verbraucher in Deutschland. Weil ihr Energieversorger RWE immer wieder ohne Angabe von Gründen die Preise erhöhte, schlossen sie sich einer Klage der Verbraucherzentrale an.
Mich freut insbesondere, dass der RWE nun die Grenzen aufgezeigt worden sind. Sie hatte in Gutsherrenmanier eine intransparente Preisgestaltung vorgenommen und auf meine Rückfragen hin einfach mich damit abgespeist, dass man mir sagte, wir haben verantwortungsbewusst angemessen und begründet kalkuliert.
Die Richter am Bundesgerichtshof stellten heute klar, Klauseln in sogenannten Sondergasverträgen müssen den Anlass, die Voraussetzungen und den Umfang einer möglichen Preiserhöhung klar und verständlich enthalten. Der Verbraucher muss also schon bei Vertragsschluss wissen, was auf ihn zukommen kann. Alle bisherigen Klauseln, die nicht transparent genug waren, sind deshalb unwirksam.
Die Kunden sind gut beraten, ihren Versorgungsvertrag daraufhin zu überprüfen, ob er eine wirksame Preisänderungsklausel enthält. Ist das nicht der Fall, können sie zurückliegenden Preisanpassungen auch heute noch widersprechen?
Mit den Klauseln sind also auch die Preiserhöhungen unwirksam. Verbraucher müssen dafür jetzt die Preisänderungen rügen und zu viel gezahltes Geld zurückfordern. Auf den Tag genau 3 Jahre nach dem Zugang der jeweiligen Jahresabrechnung ist das noch möglich. Mitunter müssen die Gaskunden also schnell tätig werden.
Raucher sollten nach einem Urteil des Düsseldorfer Amtsgerichts ihre Mietwohnung häufig lüften. Das Gericht erklärte heute die fristlose Kündigung eines Mietvertrags für rechtens. Die Hauseigentümerin hatte dem Mieter vorgeworfen, er halte die Rollläden geschlossen, sodass Qualm ins Treppenhaus ziehe. Das Gericht befand, Vermieter müssten es nicht dulden, dass Nachbarn dadurch unzumutbar belästigt würden. Der Kläger will in die nächste Instanz gehen. Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig. Berthold Beitz ist tot. Der ThyssenKrupp-Patriarch starb gestern im Alter von 99 Jahren, wie das Unternehmen heute mitteilte. Beitz gilt als einer der großen Industriemanager der deutschen Nachkriegsgeschichte. Etwa 60 Jahre lang stand er in verschiedenen Funktionen an der Spitze des größten deutschen Stahlkonzerns und gestaltete die Fusion von Krupp und Thyssen entscheidend mit.
Er war einer der letzten großen Patriarchen in Deutschland, Berthold Beitz. Bereits seit 1953 war er beim Krupp-Konzern. Eigentümer Alfred Krupp war von Beitz' Führungsfähigkeiten überzeugt und machte ihn daher nach seinem Tod zum Chef der Krupp-Stiftung auf Lebenszeit. Damit wurde Beitz quasi zum Nachfolger, zum letzten Krupp, wie man ihn auch nannte. Beitz öffnete die Geschäfte von Krupp nach Osten, mitten im Kalten Krieg, und wurde dafür von höchster Stelle kritisiert.
Ich erinnere mich heute mit einem gewissen Schmunzel daran, dass selbst Herr Adenauer mal mich an der Versammlung kritisiert hat und gesagt hat, man müsste an der politischen Zuverlässigkeit eines Mannes zweifeln, der immer nach dem Osten fährt. Und ich bin Herrn Alfred Krupp von Bohl sehr dankbar, dass er mich mir 100% gedeckt hat.
Geboren wurde Berthold Beitz 1913 in Vorpommern. Nach dem Abitur wollte er ins Ausland und landete im Zweiten Weltkrieg bei einer Ölfirma im besetzten Polen. Als er dort die Verschleppung und Ermordung von Juden durch die Nazis erlebte, handelte er. Er beschäftigte sie in seinem Betrieb und rettete sie. 1973 ehrte ihn dafür der Staat Israel als Gerechter unter den Völkern. Beitz lenkte den Stahlkonzern durch viele Höhen und Tiefen. In den 90er Jahren erreichte er die Fusion mit den Konkurrenten Hoesch und Thyssen zu ThyssenKrupp. Bis zuletzt arbeitete Beitz täglich in seinem Büro. Entspannung fand er dagegen in seinem Ferienhaus auf Sylt. Dort ist Berthold Beitz gestern friedlich eingeschlafen.
Zum Tod von Berthold Beitz sendet das Erste heute Abend um 0.30 Uhr einen ausführlichen Beitrag. Die Lottozahlen 3, 6, 26, 38, 39, 47. Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 1. August.
Der Norden Deutschlands hat morgen noch mit einem schwachen Tiefeinfluss zu tun, das übrige Land mit einem Hoch, das heißt mit viel Sonne und Temperaturen über 30 Grad. Am Wochenende sind bis zu 38 Grad möglich. Im Süden verläuft die Nacht meist klar. Richtung Norden nehmen die Wolken zu, an der Nordsee kommt Regen auf, der sich später bis zur Ostsee ausbreitet. Am Tag im Süden und in der Mitte viel Sonne, im Norden und Nordosten ist es stark bewölkt, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern regnet es gebietsweise. Der Wind wird schwach bis mäßig und kommt aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht 18 Grad im Raum Köln und 9 Grad an den Alpen. Am Tag 22 Grad auf Sylt, 34 Grad am Oberrhein. Am Freitag sonniges, heißes Sommerwetter. Über den Alpen sind Hitzegewitter möglich bis 37 Grad. Am Samstag scheint vielerorts die Sonne. Im Westen und Nordwesten sowie an den Alpen teilweise heftige Schauer und Gewitter. Der Sonntag beginnt verbreitet freundlich, später vor allem im Süden und Osten Unwetter.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Berliner Fragestunde, Verteidigungsminister de Maizière vor dem Untersuchungsausschuss und Bayreuther Festspiele, wie Frank Castorfs Ringinszenierung angekommen ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.